Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, Bert.
Nun, gegenwärtig gibt es ja eine ganze Reihe geopolitischer Konfliktherde. Da sind die militärischen Drohgebärden Russlands, Putins, an der Grenze der Ukraine, ja sogar vor dem schwedischen Gotland. Dann haben wir Chinas Expansionsgelüste auf strategisch wichtige Inseln im Chinesischen Meer und die Forderung des Zugeständnisses der westlichen Welt, dass es nur ein China gibt und geben kann und Taiwan und natürlich Teile dieses Chinas sind und es bald auch formal werden sollen. Und dann haben wir auch Erdogans außenpolitisches Muskelspiel trotz des ökonomischen Niedergangs seines Landes. Meine Frage, verbergen sich da wirklich genuine politische Probleme hinter oder gilt das die Erkenntnis von Bill Clinton, it's economy stupid, die besagt, dass hinter den meisten auf den ersten Blick nicht ökonomisch bedingten Konflikten sich doch ein wirtschaftliches Problem verbirgt.
Ja, ich glaube, das hat eine hohe Plausibilität, wobei die beiden Sphären des Politischen und des Ökonomischen ja nicht voneinander zu trennen sind. Und wenn man sich diese drei Staaten, die du genannt hast, mal anschaut, sind das ja alles im Grunde Folgestaaten politischer Insolvenz. Nicht? Russland, Insolvenz der Sowjetunion, wenn man das mal politisch so einordnet. Ja, die Türkei 1922, 23.
Lange her.
Das Islam, ja, aber, ja. Aber es sind trotzdem alles späte Nationen in diesem Sinne und späte Modernisierungen, die begonnen haben, 1923 mit Atatürk, aus dem, was da so übrig geblieben war, aus dem Islamischen Reich. Dann haben wir China, das auf die 100 Jahre zuwandert. 1949 die Übernahme der kommunistischen Partei durch die kommunistische Partei und das Ende des alten Übergangssystems. Also ich glaube, das muss man schon auch sehen und daraus ergeben sich Fragen. Was sind das eigentlich für Staaten? Was sind das eigentlich für Nationalitätsprobleme oder Herausforderungen, die sie haben? Und das alles wird dann ökonomisch unterlegt, beziehungsweise auch als Antwort auf ökonomische Probleme, ökonomische Spannungen, die man so einfach nicht hebeln kann. Und du hast in allen dreien auch das gleiche Thema, nämlich was ist eigentlich hier Nationalität? Eigentlich ist es nicht ganz klar, das sind so vielgestaltige Staaten, dass du eigentlich alles zusammenrührst. Was ist ein Türke eigentlich? Also wenn man das historisch betrachtet und von der regionalen Zugehörigkeit, was ist denn eigentlich ein Russe? Darüber wird ja gerade gesprochen, der Konflikt kommt daher. Aber wenn man da genauer reinschaut, sind es doch veritable ökonomische Probleme, diese Story, die da drin steckt, ja irgendwie interessant macht.
Ja, aber die könnte man doch vielleicht mal rausarbeiten. Das ist natürlich insofern richtig. Russland macht ja mächtige Muskelspiele, aber das Bruttoinlandsprodukt des Landes entspricht etwa dem von Südkorea. Und es ist natürlich immer noch so, was Helmut Schmidt mal despektierlich gesagt hat, Russland ist Obervolta mit Atomraketen. Das heißt, das Land hat ja letztlich eine Industrialisierung völlig verpasst und ist eigentlich in Anführungsstriche nur eine militärische Großmacht. Deswegen kann es auch eigentlich nur mit dem Militär agieren, wenn es politische Probleme gibt. Sehe ich das falsch?
Nein, stimme dir zu. Und man muss ja auch immer sehen, aus welcher Startsituation Putin kommt und auf welches Referenzjahr er im Grunde schaut. Das Referenzjahr ist für ihn 1997, 98. Das war ökonomisch der Tiefstand, die Finanzkrise. Die spezifische russische Krise, die damals eintrat, hat ja über lange Zeit zu entsprechenden ökonomischen Verlusten geführt. Nicht 1998 hatte sich bereits das Bruttoinlandsprodukt gegenüber 1990 fast halbiert. Und bis 97 galt der Produktionseinbruch. Und erst 2007, also unter seinen dann der zweiten Präsidentschaft schon, die ja damals noch auf 4 Jahre begrenzt war, ist das Niveau wieder erreicht worden. Das muss man sich mal klar machen. Das ist also ein ökonomischer Startpunkt, der ein Desaster beschrieb nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, auch die ganzen oligarchischen Strukturen, die er dort adressiert hatte. Das ist ja alles nicht unplausibel. Und gleichzeitig das Jahr 97, nämlich der Pakt zwischen der NATO und Russland, wo man im Grunde den Russen verständlich machen wollte, dass für die NATO gilt, wenn Staaten aus freiem Willen erklären, sie wollen mitmachen, können sie bei der NATO mitmachen. Und 99 sind dann ja Polen, Ungarn und Tschechien der NATO beigetreten.
Das wurde ja auch damals akzeptiert.
Wurde auch akzeptiert, deswegen ist jetzt auch dieses ganze Gerede, da hat es mal irgendwo bei der Tasse Kaffee oder was auch immer von Herrn Genscher oder wem auch sonst den Hinweis gegeben, ja, also die Osterweiterung der NATO, aber nie bis zur Grenze Russlands. Wenn die Ukraine aus freien Stücken das will und das demokratisch unterlegt ist, wird die NATO aus ihrem Selbstverständnis dauerhaft das nicht ablehnen. Könnte man fragen, was sind da für Strukturen und Interessen dahinter? Aber es ist genau dieses ökonomische Problem. Und wenn du dir dann anschaust, was eigentlich notwendig war, um wegzukommen von dem, was du genannt hast, als sozusagen Macht durch Militär, sondern Macht durch Ökonomie, wäre ja eine Transformation des Geschäftsmodells gewesen, der russischen Wirtschaft, die ja im Grunde nichts anderes exportiert als Rohstoffe. Ja. Das geht über Öl, Gas bis Kupfer und ähnlichen Geschichten. Aber ansonsten nichts beizutragen hat beim Thema Maschinenbau, Industriegüter, irgendetwas. Also alle Industrialisierungsversuche sind gescheitert. Und es ist auch gescheitert, ein angemessenes Innovationssystem. Nicht zwei Drittel der Innovationsausgaben, der F&E-Ausgaben in Russland, werden staatlicherseits finanziert, ein Drittel privat. In allen anderen Ländern ist das umgekehrt. Also da ist der Staat hoch involviert. Man hat aber weder die Transformation der Wirtschaftsstruktur in Gang gebracht und man hat auch nicht in Gang gebracht die Veränderung des Innovationssystems.
Gut,
Hochschulen sind keine Innovationseinrichtungen. Okay. Auch das ist erst neu. Ne? Ja.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Also bevor ich auf China oder Erdogan zu sprechen komme, noch mal eine Frage, warum denn gerade in diesem Moment dieses militärische Muskelspiel?
Nun ja, das orientiert sich natürlich an den Opportunitäten. Ein Spieler guckt auf das Spielfeld und sagt, wie ist denn da die Lage? Wir haben ein geschwächtes politisches System in den USA, das hat er schon weitlich genutzt.
Auseinanderdriftende EU.
Ja, aber schon in Richtung unter Trump-Ära. Dann die EU, die sich nicht einigen kann, wo das schwache Glied die Bundesrepublik Deutschland ist, mit ihrer moralisch betonten Außenpolitik, mit der man aber keinen Frieden sichern kann, sondern Frieden nur auch mit einer gewissen Härte und mit indem man alle Optionen, die man ziehen kann, auch auf dem Tisch lässt. Da sind die Deutschen ja schon nicht mehr zu bereit und ziehen viel Ärger, wie ich finde, zu Recht in der NATO, in der Europäischen Union auf sich. Und dann steht er natürlich, dachte er, das guckt er sich lustig an und weiß ganz genau, dass er da Spielräume hat. Und jetzt ist die Frage, wie kann man die Drohkulisse aufbauen? Wie er argumentiert, ist ja absurd. Er hat natürlich überhaupt gar kein Sicherheitsproblem an der Westfront, wenn man so will, an der Westgrenze Russlands. Ist ja nicht so, als wenn wir da demnächst irgendwas tun wollten, sondern wir wollen eigentlich ökonomisch kooperieren. Und es gibt mit dem NATO-Russland-Rat eigentlich einen Rahmen, in dem man das auch diskutieren kann. Also warum macht er es?
Ja.
Er kann jetzt diese Karte ziehen und er bereitet auch vor, natürlich eine Stabilisierung seines Regimes. Er hat ja die Verfassung so geändert, dass er bis 2036 irgendwas faktisch Präsident bleiben kann, 36 durch die Verfassungsänderungen. So, und jetzt ist er selbst 70 Jahre alt. Das heißt, er baut sich da auch irgendwie eine Kulisse. Und er weiß natürlich auch, dass viele soziale Strukturen im Land nur funktionieren, wenn der Ölpreis ein bisschen höher ist, wenn der Gaspreis höher ist. Alles, was über $40 liegt, wird in diesen nationalen Wohlfahrtsfonds eingezahlt.
Kommt ihm die Dekarbonisierung nicht sehr gelegen.
Exakt, die kommt ihm nicht gelegen und es ist auch nicht klar erkennbar, dass China dann der Abnehmer von Gas und Kohle und Öl auf Dauer ist, denn die Chinesen auch gerade mit ihrem Handelsvertrag, den sie mit Trump gemacht haben, setzen wir darauf, eigentlich mehr aus den USA zu importieren. Also kann er hier durch handelsumlenkende Effekte auch noch belastet werden. Also es gibt eigentlich ökonomisch absehbar Druck für sein System, das er nicht umgebaut hat. Und das Einzige, was er machen kann, ist, es bleibt die alte Logik eines Landes, das sich nicht entwickelt hat, ökonomisch, dann über außenpolitische Argumente, über Machtdemonstration, über das Versprechen. Hat ja auch gelernt, dass die Bevölkerung das gutiert. Es hat angefangen mit dem Tschetschenen-Konflikt 2000, als er gerade gewählt war. Und es ging dann so weiter, Georgien. Und das ist immer akzeptiert worden. Auch die Krim ist ja akzeptiert worden. Mit all diesen lustigen Geschichten, dass die damals besoffen waren in den 50er Jahren und gesagt haben, im Politbüro, das gehört irgendwie zur Ukraine und nicht zu Russland. Was immer auch Russland ist. Nicht? Wir bleiben auch bei der Frage. Das heißt, das Ökonomische verschwindet oder wird sozusagen auch überrundet, wenn man es politisch, auch wenn man politische Stories scheinbar hat.
Ja, aber gut, aber damit ist natürlich kein Ausweg aufgezeigt. Aber lass uns mal den Blick nach China wenden. China, ja, ist auch ein schwieriges Land. Das heißt also, in seinem Bereich, den es als seinen Bereich diskutiert, lässt es natürlich auch die, sagen wir mal, militärischen Muskeln spielen. Kann das vielleicht darin begründet sein, dass auch auf China gesamtwirtschaftliche Probleme zukommen? Stichwort dramatische Überalterung der Bevölkerung?
Ja, das ist ein Thema, das haben wir ja auch den Hörern schon mal benannt, diese Ein-Kind-Politik, die zu einer massiv niedrigen Geburtenrate führt. Übrigens, Blick noch auf Russland, die auch nur eine Geburtenrate von 1,2 haben und eine Lebenserwartung, die unterhalb der in der Bundesrepublik Deutschland liegt für Männer wie Frauen, zeigt ja, dass Demografie auch ein Machtfaktor oder ein Problemfaktor sein kann, der dann zu solchen Machtäußerungen führt. Ich würde sagen, in China sind es zwei Dimensionen. Es ist diese Alterung, die dramatisch voranschreitet. It's becoming old before it's becoming rich. Dieser schöne Satz, den ich schon mal zitiert habe hier in der Runde. Und wir haben ein Regionalproblem. Wir haben enorme regionale Ungleichgewichte.
Das Land ist gespalten, ja.
Ja, ne, zwischen den dynamischen Bereichen. Man will zwar durch Infrastruktur entwickeln und anderen Orten, wo man ganze Städte baut für 300.000 Leute, wo aber keiner wohnt. Dafür wohnen 25 Millionen im Großraum Shanghai. Und diese Ungleichgewichte führen ja auch dann wieder zu anderen ökonomischen Konsequenzen. Der Lohndruck steigt. Es ist gar nicht mehr attraktiv, in diese Region zu gehen.
Für viele frühere Lohnprodukte werden ja,
auch ein Mittelsegment. Ja. Und die Frage ist auch, willst du in einem Land deine Innovationsleistungen erbringen und Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten machen, wo die Vertraulichkeit deiner unternehmerischen Entwicklung, deine Intellectual Property Rights nicht gesichert sind? Also das macht man dann wieder besser zu Hause. Und nochmal die Verlagerung aus Richtung Länder wie Vietnam und andere ist natürlich auch greifbar. Ja. Also der politisch
das ist ja auch ist Sinn, das der, einfacher Sinn der, als das ökonomisch. Der neuen Seidenstraße. Ja. Aber ist es denn nicht so, dass China sich jetzt also selbst schädigt durch seine Corona-Politik? Und die weltpolitischen oder welthandelspolitischen Turbulenzen, die wir haben, gehen ja letztlich darauf zurück, dass ganz strikte Shutdown-Maßnahmen gemacht werden. Ja, und was ist da die Ratio des Landes hinter? Das verstehe ich immer noch nicht. Sie schädigen sich ja selbst.
Naja, man muss eines sehen. Ich glaube, es ist ja immer diese außerordentliche Reputationsfrage, nicht? Also da wird ja auch nicht offen gesprochen. Es ist ja kein Land des offenen Diskurses, der Äußerung von Kritik, sondern es geht immer um Gesichtswahrung. Und Gesichtswahrung Nummer eins war, dass sie da nichts mit zu tun haben eigentlich. Aber komischerweise ist das aus der Provinz Wuhan gekommen und keiner weiß ja wirklich so genau bisher, ob das nicht doch irgendwie aus den Laboren kam oder ob warum nun gerade die Fledermaus da, aber es ist halt, zeigt aber, es ist ein System mit großem Dreck, ein System auch mit Ausbeutung von Menschen und wo man dann ja auch nur so agieren kann, also als nicht demokratischer Staat, wo man einfach ganze Stadtteile abschließt, die Leute einsperrt, die Häuser versiegelt, die verfolgt mit irgendwelchen Bändern und dann, wenn dann Quarantäne ist, kriegst du so ein Verfolgungssystem ans Bein gebunden oder an den Arm und bist dann drei Wochen in irgendeinem Quarantänehotel. Was man ja akzeptieren müsste, ist, dass der Westen den besseren Impfstoff hat. Und das ist schon etwas, was die Gesichtswahrung, glaube ich, nicht so ganz einfach zulässt. Man hat den versucht schlecht zu machen, den von BioNTech, und das auch von Moderna. Und jetzt steht man bei seinem eigenen Problem, dass der heimische Impfstoff nicht gut ist und glaubt ja, dass man das so einhegen konnte. Eine ganze Zeit hat das funktioniert, aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, wie Pandemien, und das ist ja auch mit der spanischen Grippe so gewesen, die nach 3 Jahren, die begann 1918, haben wir zumindest die ersten Aufzeichnungen, irgendwie 1921 war es dann durch, dazu geführt hat, dass das irgendwann das Virus so mutiert, dass es sozusagen endemisch wird.
Was wir gegen gegenwärtig erleben.
Genau, was wir erleben. Und das heißt aber, du kannst es gar nicht mit solchen Maßnahmen beantworten und du musst impfen, du musst eine, oder du kriegst anders, musst du eine Herdenimmunität herstellen. Und da steht China jetzt wirklich vor einem massiven Problem und wir allesamt damit. Denn jedes Mal, wenn die einen Hafen dicht machen oder eine Stadt, sind einfach enorme Behinderungen in den Liefersystemen
ausgelöst.
Ja, leidet
der Westen ja fast mehr als das Land selbst, wirtschaftlich.
Ja, mich hat ja immer gewundert, diese kleine giftige Nebenbemerkung kann ich mir halt wirklich nicht ersparen, dass ich noch vor einem Jahr auch deutsche Kollegen, auch Ökonomen, dazu meinten, erklären zu müssen, wir müssten in Deutschland eine entsprechende No-Covid-Strategie machen mit roten und grünen Zonen und Stadtteilen, Absperren und so weiter. Das ist ein Modell, das erstens Demokratie theoretisch völlig und praktisch völlig absurd ist, das zu unserem System nicht passt. Wir müssen das anders machen und etwas suggeriert, was gar nicht erreichbar ist in einer dynamischen Pandemieentwicklung. Und da steht China jetzt richtig wie das Kind beim Dreck. Das Dumme ist, dass wir davon betroffen sind.
Ja, aber also ich bin überrascht, dass du ein Thema nicht absprichst. Du hast das 100-jährige Bestehen der Kommunistischen Partei angesprochen. Mhm. Aber ist es denn nicht so, dass das eigentliche zentrale Problem, auch wirtschaftliche zentrale Problem China, die desaströse demografische Entwicklung ist?
Doch,
das heißt, wird da deutlich runtergehen. Und China hat das Maximum seiner Bevölkerungszahl also schon deutlich überschritten. Mhm. Und es wird demnächst von Indien abgelöst. Und könnte es nicht sein, dass dieser Bevölkerungsrückgang und diese Alterung der Bevölkerung letztlich auch ökonomische Schäden nach sich ziehen wird.
Alterung an sich, das ist ja nun auch das, was wir für unsere Situation diskutiert haben, kostet Produktivität, anders gesprochen, ich muss ganz andere Dinge tun, um in einer alternden Gesellschaft Produktivität hochzuhalten. Dazu haben die aber gar nicht die Systeme. Sie haben weder entsprechende soziale Absicherungssysteme, noch haben sie entsprechende Bildungs- und Weiterbildungssysteme, wie wir sie hier etabliert haben.
Und könnte das Muskelspiel um Taiwan auch damit zu tun hängen, dass man auf diese Weise noch, sagen wir mal, das Gebiet arrondieren möchte und auch vielleicht eine kleine Antwort auf das demografische Problem zu haben. Wenngleich, also in Taiwan ist die Demografie ja auch nicht viel besser.
Wollte ich gerade sagen, also das ändert ja nicht wirklich, das ist es höchstens die Frage, wie lange bindet so etwas. Das muss man immer wissen, wenn man einmal auf diesem Pfad außenpolitische Antworten für binnenpolitische und binnenwirtschaftliche Verwerfungen ist,
kommst du nicht mehr
dann
weg.
Muss man immer nachlegen. Man muss ja immer nachlegen, denn es passiert ja gleichzeitig nichts an den Strukturveränderungen zu Hause. Und das ist in Russland ganz evident. Und mir fällt gerade auf, wenn man mal erinnert, das ist gar nicht mehr in unserem Mund, aber wir haben so in den 90er Jahren, auch in die 2000er Jahre hinein, gerade in den Kapitalmärkten von einer interessanten Investitionsstory von den BRIC-Staaten gesprochen.
Redet oder manchmal
BRICS. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Mhm. Brasilien weg. Ja. In dieser Perspektive Russland ist da nicht mehr drin. Mhm. Indien ist noch interessant, hat aber auch erhebliche
Strukturprobleme. Aber ist immer der aufsteigende Staat, der nicht aufsteigt. Also seit Ökonomie weiß, war Indien immer der kommende Staat seit 60 Jahren. Aber so stark war das kommende
Staat.
Aber
nie gekommen.
Nicht.
So, China und über Südafrika müssen wir auch nicht reden. Und wenn wir die Türkei mitdenken, eigentlich war die dann auch noch mit in diesem Portfolio drin.
Da wollte ich gleich
drin,
zu sprechen kommen.
Dann sieht man, was sich hier verändert hat. Und deswegen macht es auch wirklich nochmal deutlich, die Frage, die du uns heute gestellt hast, ist nicht nur eine, die mal hier und heute bedeutsam ist, sondern es hat sich strukturell etwas verändert und interessanterweise einfach parallel. Diese Stories, diese Investment-Stories sind weg und das ist nur ein Signal dafür, dass die Ungleichgewichte in diesen Ländern nicht gelöst werden und immer eigentlich deutlicher werden und die Antwort ist dann in erheblichem Maße die Außenpolitik.
Die Außenpolitik natürlich auch um die eigene Position des politischen Systems, Stichwort Erdogan, kann man vielleicht noch ein Wort drauf zu verwenden, zu stabilisieren. Nämlich das Land ist ja in einem dramatischen wirtschaftlichen Absturz.
Das ist so, wenn man sich die realen Entwicklungen beim BIP anschaut, dann war das im letzten Jahr 1,8%, 2019 0,9%. Und das kommt ja aus einer Phase, wo das ist ja die ähnliche Situation zu Putin. Fast zeitgleich ist Erdogan in der Türkei angetreten. Voran gab es schon erste Reformen. Das hat dann die AKP, seine Partei, weitergeführt. Dann hatte man im Grunde Jahre mit Wachstumsraten, die hoch einstellig waren, die 8%, 9% in der Nähe waren. Aber was er nie in den Griff gekriegt hat, und das ist eigentlich Spannende, hat nie die Inflation in den Griff gekriegt. Mhm. Der niedrigste Wert der Inflation, wenn ich das jetzt richtig sehe, war irgendwie 2009 der Finanzkrise mit etwas über 6%, aber es war immer nahe bei 10%. Mhm. Und jetzt in den letzten 4 Jahren sind wir bei 15% und mehr.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Ja, jetzt frage ich dich auch mal als Prophet. Ich habe hier drei geopolitische Konfliktherde genannt. Siehst du da ein Herauskommen?
Ein Herauskommen aus diesen Konflikten?
Ja.
Ich glaube, für Russland, also das Kalkül, dass eine militärische Auseinandersetzung etwas bringt auf Dauer, steht auf sehr dünnem Eis. Und das hängt sehr stark davon ab, wie die NATO und vor allen Dingen wie Europa hier eine Antwort gibt. Das kann man nicht mit gutem Zureden, sondern nur mit klarer Ansprache. Das ist das, was auch Putin nur versteht. Putin ist ja kein Stratege, Putin ist ein taktischer Akteur, ist ein Spieler, der versucht, ein bisschen Dinge auszureizen. Natürlich hat er auch öfter sich mal historisch perspektivisch eingelassen, nicht? Das größte Unglück, so hat er mal 2005 gesagt, geopolitisch sei der Zerfall der Sowjetunion gewesen. Na, da werden sich ja viele bedankt haben, als sie das gehört haben. Aber ein bisschen Rekonstruktionswille steckt da schon dahinter. Und die Idee sozusagen mit Einflusssphären die Welt zu organisieren, in dem, was auch international seit 2-3 Jahren als Global Power Competition, als Wettstreit der großen Nationen beschrieben wird, das trägt ihn. Ich glaube aber, dass dieser Konflikt durch eine Kooperationsstrategie überrundet werden kann. Eigentlich haben wir für die Russen ökonomisch viel mehr anzubieten aus Europa als alle anderen. Denn die Transformation, die ja treffen wird, einer Dekarbonisierung der Energieproduktion, das muss, dafür haben sie viel zu wenig vorgeleistet. Also dieser Fonds, diese Fiskalregel mit dem, ist viel zu spät.
Das geht zu seinen Lasten perspektivisch.
So, das heißt, aber er hat auch viel zu spät vorgesorgt, was die Nutzung dieser Einnahmen angeht, um den Strukturwandel. Im Grunde nutzt er das ja eigentlich nur, um sozialpolitisch abfedern zu können. Und das zeigt, dass wir hier das, was wir Ökonomen holländische Krankheit nennen, ja auch beobachten können. Du hast einen Ressourcenfonds. Und in der Dutch Disease, das war die Erfahrung 70er Jahren, zu was führt das? Nicht? Du hast Volkseinkommen, für das du nichts tun musstest. Dann steigt in der Regel strukturell die Sozialleistungsquote und von daher zu wenig Investitionen, zu wenig Achtung auf Wettbewerbsfähigkeit. Irgendwann ändern sich die Dinge. Und das ist etwas, was er alleine nicht kann. Sie brauchen dringend unsere Ausstattungsgüter, um diese Transformation hinzukriegen. Das ist die eigentliche Perspektive.
Gut. Und China?
China halte ich für den schwierigsten Teil, weil China einfach in einer anderen politischen Welt lebt und alles darauf gerichtet ist, 2049, also 100 Jahre kommunistische Herrschaft, in einer Weise auszuleben als Nummer eins. Und ich glaube, dass sie das nicht schaffen werden, weil sie das demografische Profil nicht lösen können, aber im Augenblick auch in einer Art ideologischen Regression sich bewegen, die wirklich nicht weit führt.
Erdogan,
also die Frage ist ja, das, was wir erkennen an Schwäche seiner innenpolitischen Position, setzt sich das irgendwann durch, weil die Leute einfach in der Türkei, das hört man ja aus vielen einzelnen Berichten, angesichts dieser Inflationsraten einfach fix und fertig sind. Sie haben ja keine Möglichkeit, wer keine Auslandswährungen hat, und dann sollten die auch noch getauscht werden, ne, als Vertrauensausdruck in die ja schon neue türkische Währung, die vor wenigen Jahren, war das glaube ich 2016 oder wann eingeführt wurde, dass das natürlich, ja, 2005 war das, sorry, dass das nicht weit trägt. Also die Perspektive der Europa sich gut überlegen muss, mit welchen Assoziierungsintensivierungen, ohne dass es den Mitgliedstatus geben kann, das kann die Türkei so nicht liefern. Das ist auch die Aussage der EU, was die Verfassungsregeln angeht. Das ist das Einzige, aber ich glaube, manchmal implodieren auch solche politischen Positionen schneller, als man sich das anschaut. Und die Geschichte der Türkei zeigt ja, dass es immer wieder dann nach dem Zweiten Weltkrieg Eingriff des Militärs gegeben hat, gerade in solchen Phasen hoher Inflation und hoher Verunsicherung der Bevölkerung. Er hat ja da jetzt nichts Vergleichbares in der Hand, was er machen könnte. Also insofern steht er da ein bisschen auch an der Wand. Es kann auch keiner mehr behaupten, er hätte nicht alle Mittel. Er hat die Verfassung geändert, Präsidialverfassung, kann von daher agieren. Und eigentlich den Vorteil hat er, er hat eine andere und eine bessere Wirtschaftsstruktur. Er kann durchaus ein bisschen Maschinenbau, Automotive, das funktioniert, das ist ganz deutlich anders.
Aber diese Zentren sind ja in Anatolien, das heißt, also früher waren es ja die europafreundlichen Westtürkei, die so auch die ökonomischen und politischen Gravitationszentren war, das ist ja nicht mehr der Fall. Ja, ja. Die Expansionsgebiete liegen jetzt im kleinen asiatischen Raum und zwar relativ weit im Osten. Mhm. Und Erdogan ist, das kann man ja drehen und nennen, wie man will, oder hat die Türkei zu einer doch schon lokalen Hegemonialmacht gemacht.
Ja, das ist so. Aber man sieht ja auch immer, welche Schwierigkeiten solche Gesellschaften haben, wenn sie nicht ausreifen, mit den Realitäten auch der Geschichte umzugehen. Nimm das Armenien-Thema. Nicht? Mhm. Also es, international tritt man so auf, als hätte es diesen Genozid nicht gegeben. Und andere Länder, die das trotzdem zur Kenntnis nehmen, diesen Völkermord 1915, 1916, an dem die deutschen Militärs ja auch durchaus ein Interesse hatten oder nicht eingegriffen haben, das zeigt ja die Schwäche letztlich auch einer Debatte. Ich meine, solche Aufarbeitungen müssen irgendwann geleistet werden. Es gibt immer auch ein Recht auf Vergessen, aber irgendwann halt nicht mehr. Das hört dann sehr schnell auf. Bei uns hat es ja auch aufgehört mit den Auschwitz-Prozessen. Das Gleiche müssen die auch leisten, sonst wird das nicht funktionieren in Europa. Und nochmal, ich würde einfach mein Zitat nochmal vom Anfang nehmen. Es sind alles Nachfolgestaaten politischer Insolvenzen. Dann in einer Situation ökonomischer Monostrukturen auf der einen Seite oder dann demografischer Besonderheiten. Aber es gibt immer auch Identitätsprobleme. Und die sind in der Türkei zu greifen. Wenn man die ganze Story aus dem Osmanischen Reich sich dann anschaut mit Atatürk, das sind ja in kürzester Zeit kulturelle Veränderungen gewesen, die in das Leben eingegriffen haben. Und ein deutscher Philosoph, Joachim Ritter, hat mal einen wunderschönen Artikel geschrieben, Europäisierung als europäisches Problem. Und das war der Hintergrund seiner Gastprofessur in Istanbul in den 50er Jahren, wo er diese Gesellschaft über 3 Jahre dort gelebt hat, wahrgenommen und gesagt hat, das ist eigentlich eine Überforderung dieser Gesellschaft, in so kurzer Zeit einen Europäisierungsprozess durchzuführen, den andere über Jahrhunderte vollzogen haben. Ja. Und das war seine Prophezeiung irgendwann zurück. Und genau das erleben wir jetzt auch. Und das ist am Ende auch ökonomisch natürlich unterlegt. Und diese Absurditäten in der Inflationsbekämpfung durch niedrige Zinsen, das ist schon eine eigene Logik. Das könnte man natürlich auch nochmal sagen.
Ja, meine Damen und Herren, also wir haben, Sie haben erlebt, dass wir uns mal auch auf geopolitische Fragen kapriziert haben. Ich glaube, es war einiges Interessantes drin. Aber im Gegenzug verspreche ich Ihnen, dass wir uns in der nächsten Woche wieder über Hardcore-Ökonomie unterhalten, nämlich wir wollen über den neuen Jahreswirtschaftsbericht des neuen Wirtschaftsministers Habeck ausführlich diskutieren. Vielen herzlichen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.